einen Abschnitt vorgenommen, in dem es spannend zugeht, so könnten wir sagen. Ich habe mir gedacht, nachdem ihr jetzt erschöpft hier zurückgekommen seid, da ist es ja ganz gut, eine spannende Geschichte als Ausgangspunkt zu nehmen. Es wird, und da reiht sich dieser Abend durchaus ein in das, womit wir begonnen haben, auch um eine biblische Person handeln. Aber diese biblische Person, die ist euch sehr wahrscheinlich von Kindheit an bekannt, ganz gleich, ob eure Eltern gläubig oder nicht gläubig waren. Es handelt sich um eine der bekanntesten Personen des Alten Testaments, und ich möchte diese Person heute unter einem besonderen Aspekt beleuchten, der uns etwas zeigen soll, was wir von dieser Person als Vorbild lernen können. Es handelt sich um David, und ich möchte einen Abschnitt, eine Episode aus seinem Leben vorlesen, die wir im 1. Samuelbuch finden. Im 1. Samuelbuch, und zwar Kapitel 20, ich lese dann ab Vers 1, ein ganzes Stückchen weit. 1. Samuel 20, ab Vers 1. David aber floh von Najoth in Rama und kam und redete vor Jonathan: Was habe ich getan? Was habe ich missgehandelt? Was habe ich gesündigt vor deinem Vater, dass er nach meinem Leben steht? Er aber sprach zu ihm: Es sei ferne, du sollst nicht sterben. Siehe, mein Vater tut nichts, weder Großes noch Kleines, das er nicht vor meinen Ohren offenbare. Warum sollte denn mein Vater dies vor mir verbergen? Es wird nicht so sein. Da schwur David weiter und sprach: Dein Vater weiß wohl, dass ich Gnade vor deinen Augen gefunden habe. Darum wird er denken, Jonathan, so soll ich es nicht wissen, es möchte ihn bekümmern. Wahrlich, so wahr der Herr lebt, und so wahr deine Seele lebt, es ist nur ein Schritt zwischen mir und dem Tode. Jonathan sprach zu David: Ich will an dir tun, was dein Herz begehrt. David sprach zu ihm: Siehe, morgen ist Neumond. Da ich mit dem König zu Tische sitzen soll, so lass mich, dass ich mich auf dem Felde verberge bis an den Abend des dritten Tages. Wird dein Vater nach mir fragen, so sprich: David bat mich, dass er gen Bethlehem zu seiner Stadt laufen möchte. Denn es ist ein jährliches Opfer daselbst dem ganzen Geschlecht. Wird er sagen, es ist gut, so steht es wohl um deinen Knecht. Wird er aber ergrimmt, so wirst du merken, dass Böses bei ihm beschlossen ist. So tue nun Barmherzigkeit an deinem Knecht, denn du hast mit mir, deinem Knecht, einen Bund im Herrn gemacht. Ist aber eine Missetat an mir, so töte mich, denn warum sollst du mich zu deinem Vater bringen? Jonathan sprach: Das sei ferne von dir, dass ich sollte merken, dass Böses bei meinem Vater beschlossen wäre, über dich zu bringen, so sollte ich es dir nicht ansagen. David aber sprach: Wer will mir's ansagen, so dir dein Vater etwas Hartes antwortet? Jonathan sprach zu David: Komm, lass uns hinaus aufs Feld gehen. Und gingen beide hinaus aufs Feld, und Jonathan sprach zu David: Der Gott Israels, wenn ich erforsche an meinem Vater morgen und am dritten Tage, dass es wohl mit dir steht, David, und nicht hinsende zu dir und es vor deinen Ohren offenbare. So tue der Herr Jonathan dies und jenes. Wenn aber das Böse meinem Vater gefällt wider dich, so will ich's auch vor deinen Ohren offenbar und dich ziehen lassen, dass du mit Frieden weggehst. Und der Herr sei mit dir, wie er mit meinem Vater gewesen ist. Tue ich es nicht, so tue keine Barmherzigkeit des Herrn an mir, solange ich lebe, auch nicht, so ich sterbe. Und wenn der Herr die Feinde Davids ausrotten wird und ein erträgliches vom Lande, so reißt du meine Barmherzigkeit nicht von meinem Hause ewiglich. Und also machte Jonathan einen Bund mit dem Hause Davids und sprach: Der Herr fordere es von der Hand von den Feinden Davids. Und Jonathan fuhr fort und schwur David: So lieb hatte er ihn, denn er hatte ihn so lieb wie seine Seele. Und Jonathan sprach zu ihm: Morgen ist Neumond, so wird man nach dir fragen. denn man wird dich vermissen, wo du zu sitzen pflegst. Und dann kommt das Ganze noch weiter, es kommt schließlich zur Ausführung und Jonathan beschreibt dem David auch, was er tun will, um ihm sozusagen durch ein Zeichen mitzuteilen, wie sein Vater über ihn denkt. Ihr erinnert euch daran, er kommt mit Pfeil und Bogen und will dort schießen und dann eben zu seinem Knecht dort etwas sagen. Und wenn er ihm eben sagt, also laufe schnell weg, dann ist das eigentlich für David gemeint. Er soll eben auch schnell weglaufen, weil der König ihn verfolgt. Nun, es soll nicht hier heute Abend darum gehen, wie wir möglicherweise Menschen verfolgen, wie wir uns unter Lebensgefahr in Sicherheit bringen, sondern wir wollen unser Augenmerk auf einen anderen Aspekt im Leben Davids richten. Und dieser Aspekt heißt Freundschaft. Die engste Beziehung, die uns in der Bibel von David beschrieben wird, ist nicht einmal die zwischen David und irgendeine seiner Frauen. Er heiratet ja mehrere Frauen, wir kennen das aus der Geschichte im Alten Testament, sondern diese innige Beziehung, die David zu Jonathan hat. An mehreren Stellen im 1. Samuelbuch wird uns das beschrieben. Wir finden das beispielsweise im 18. Kapitel im 3. Vers. Da lesen wir nämlich 1. Samuel 18, Vers 3. Und Jonathan und David machten einen Bund miteinander, denn er hatte ihn lieb wie sein eigenes Herz. Also hier ganz extrem wird ausgedrückt, er hatte ihn so lieb wie sich selbst, könnten wir sagen. Und hier ist mehr mit gemeint als die geforderte Nächstenliebe im Neuen und im Alten Testament, sondern hier diese innige Verbindung, das, was dir für dich gut ist, ist für mich gut, was für mich gut ist, ist für dich auch gut. Dann im 1. Samuel 19, Vers 1 lesen wir das dann wieder. Saul aber redete mit seinem Sohn Jonathan und mit allen seinen Knechten, dass sie David sollten töten. Aber Jonathan, Sauls Sohn, hatte David sehr lieb. Hier wird das von der Seite aus von Jonathan beschrieben, also von David erst einmal. Er hatte ihn so lieb wie sich selbst. Und dann lesen wir von Jonathan, er hatte ihn sehr lieb. Wir lesen das noch etwas weiter in Kapitel 20, Vers 17, das, was wir gerade schon gehört haben. Und Jonathan fuhr fort und schwur David, so lieb hatte er ihn, denn er hatte ihn so lieb wie seine Seele. Hier wiederum von Jonathan, der David so sehr geliebt hat. Dann lesen wir das im 2. Samuel 1, Vers 17 und folgende, lesen wir wieder eine Bestätigung davor. Und David klagte diese Klage über Saul und Jonathan, seinen Sohn, und befahl, man solle die Kinder Judas das Bogenlied lehren und so weiter heißt es dann. Und dann lesen wir nämlich etwas weiter unten. Wo ist es hier, der Bogen, Saul, die Töchter Israels weint über Saul, der euch kleidete mit Scharlach säuberlich und schmückt euch mit goldenen Kleinodien an euren Kleidern, Vers 24. Wie sind die Helden so gefallen im Streit? Jonathan ist auf deinen Höhen erschlagen. Ist es mir leid um dich, mein Bruder Jonathan? Ich habe große Freude und Wonne an dir gehabt. Deine Liebe ist mir sonderlicher gewesen oder besonderer gewesen, denn Frauenliebe ist. Wie sind die Helden gefallen, die Streitbaren umgekommen? Hier drückt David von seiner Seite noch einmal aus. Eine ganz besondere Beziehung. Moderne Theologen, die ja nun alles kritisch interpretieren wollen und die hierbei gleich irgendetwas wittern, sagen, na, das ist ein typisches Zeichen dafür, David war homosexuell gewesen. Denn hier wird ja gesagt, deine Liebe ist mir mehr als Frauenliebe ist. Aber das hat damit gar nichts zu tun. Da, wo im Alten Testament Homosexualität erwähnt wird, da versteckt die Bibel das nicht so, da verkleistert sie nicht so, dann nennt sie das deutlich und verurteilt es auch. Hier handelt es sich um etwas ganz anderes, nämlich um eine tiefe, innige Beziehung zwischen zwei Menschen, die auch ohne Sexualität da sein kann. Und hier soll es heute Abend darum gehen, nämlich um Freundschaft. Wir können sagen, wie können wir Freundschaft mit einem anderen Menschen eingehen? Und Freundschaft ist hier nicht eine eheliche Freundschaft in erster Linie gemeint oder eine Freundschaft, die zur Ehe führt, sondern durchaus eine Freundschaft, die auch zwischen Mann und Mann und Frau sein kann, so wie die Freundschaft zwischen David und Jonathan gewesen ist. Meine Frau nennt das immer so, ich war dann ganz überrascht, als wir darüber gesprochen haben, da hatten wir uns kennengelernt, da sagte sie mir, ich habe eine beste Freundin, meine beste Freundin wohnt in Frankreich, dann erzählte sie mir von ihr, ich habe diese beste Freundin hinterher auch kennengelernt. Für mich war das neu zu diesem Zeitpunkt, ich hatte keinen besten Freund, so ausgedrückt. Ich weiß nicht, wie es euch so geht, ob das typisch ist für den einen oder anderen. Ich hatte einfach viele Leute, mit denen ich befreundet gewesen bin, aber nicht in der Weise einen besten Freund oder eine beste Freundin. Beziehungsweise das wurde dann ja meine Frau. Freundschaft kann schön sein, Freundschaft soll auch schön sein, aber Freundschaft fällt normalerweise nicht einfach vom Himmel. Echte, tiefe Freundschaft, wo wir uns vollkommen einer anderen Person gegenüber öffnen können, mitteilen können, ist ein Geschenk Gottes, steht sicherlich auch unter dem Schutz der Ordnung Gottes, aber es gibt auch bestimmte Bedingungen, bestimmte Hilfen, die wir hier aus der Bibel herausziehen können, wo wir sagen können, da ist uns die Beziehung zwischen David und Jonathan ein Vorbild. Ich habe dort 7 Punkte herausgesucht. Ich könnte sagen, 7 Punkte plus einen. 7 Punkte klingt besser, deshalb sage ich 7 Punkte. Es wären sicherlich noch mehr herauszuholen. Aber das ist nicht der einzige Grund, denn den einen Punkt habe ich besonders behandelt, gerade deshalb, weil er eigentlich etwas bezeichnet, was nicht da ist und deshalb auch wichtig für eine Freundschaft ist. Also 7 positive Punkte und einer, der uns beschreibt, was nicht da sein sollte, um eine Freundschaft sich gut entwickeln zu lassen. Nun, erst einmal habe ich dort den Punkt aufgeschrieben, Gegenseitigkeit. Eine Freundschaft, so wie die Freundschaft hier zwischen David und Jonathan, beruht auf Gegenseitigkeit. Und ihr sagt euch vielleicht, das ist doch selbstverständlich. Natürlich, wie soll es denn anders gehen? Aber ich weiß nicht, ob ihr das schon einmal erlebt habt oder ob ihr vielleicht gerade in solch einer Situation drin steht. Da ist vielleicht jemand, der will unbedingt Freundschaft zu euch haben, aber ihr seid gar nicht sonderlich daran interessiert. Der hängt sich an eure Fersen oder sie hängt sich an eure Fersen, will immer mit euch zusammen sein und euch fällt das vielleicht sogar auf die Nerven. Es muss nicht so sein, dass Freundschaft immer auf Gegenseitigkeit beruht. Freundschaft auf Gegenseitigkeit, Voraussetzung der Freundschaft, bedeutet natürlich dabei, eben ist diese Gegenseitigkeit bei mir vorhanden, ist sie bei dem anderen vorhanden, bin ich immer nur derjenige, der gibt, wenn ich immer nur derjenige bin, der gibt, dann ist es meistens eine Freundschaft, die nur von mir ausgeht, wo nichts zurückkommt. Ist es eine Freundschaft, wo ich ständig nur darauf aus bin, zu etwas zu bekommen, etwas zu nehmen, dann ist es eine, die den anderen nicht ernst nimmt in dem, was er braucht, was ich ihm oder ihr zuwenden kann, da wo sie Hilfe, Verständnis, Freundschaft benötigt. Sonst ist es möglicherweise nur eine verkappte Form von Mitleid, von Fürsorge oder auch von Aufdringlichkeit. Das gibt es da und dort. Manche haben Mitleid mit einem anderen. Das gibt es auch so zwischen Mann und Frau, nicht? Manche heiraten sogar ihren Mann nur deshalb, weil sie sich denken, also der arme Kerl, dem muss ich ja ein bisschen weiterhelfen und ich nehme das schon in die Hand, so als starke Frau und dann sieht er endlich ordentlich aus, sonst sieht er so schlampig aus immer oder der kommt ja in seinem Leben nicht zurecht, jetzt muss ich da mal zugreifen und manchmal klappt das ja auch. Aber das ist keine Freundschaft, wie sie uns hier beschrieben wird, zwischen David und Jonathan. Die beruht auf Gegenseitigkeit. Beide bekommen und beide nehmen dort in dieser Beziehung. Eine Sache haben wir hier jetzt gelesen aus diesem Abschnitt, den wir uns angeschaut haben. Da ist David, der Schutz und Sicherheit bekommt von Jonathan. Der selbst Jonathan, wir werden das noch sehen im Laufe des Abends, der selbst Gefahren in Kauf nimmt, um seinen Freund David zu beschützen. Also Freundschaft ist etwas, was auf Gegenseitigkeit beruht. Wir haben das hier auch gelesen, deshalb habe ich diese Stellen vorgelesen, wo wir einmal gesehen haben, David sagt, ich habe dich so lieb wie mich selbst, wie meine eigene Seele. Und dann hören wir genau das Gleiche, was Jonathan auch sagt, auf Gegenseitigkeit. Natürlich auch auf ausgedrückter Gegenseitigkeit, ich zu dir und du zu mir als Freunde untereinander. David kann uns auch ein Vorbild sein bezüglich der Freundschaft, indem er einen Bund schließt mit seinem Freund Jonathan. Häufig ist es so, wir sind in einer Beziehung darin und uns kommt das gar nicht so sehr zum Bewusstsein, dass da eine Freundschaft ist. Oder wir setzen sie still für uns voraus, ohne es dem anderen auszudrücken. Manchmal kann solch ein Bund durchaus hilfreich sein. Nicht für Sentimentalität, wie vielleicht so im jungen Alter, weil man das in den Indianerbüchern von Karl May gelesen hat. Jetzt schließen wir eine Blutsbrüderschaft und schneiden uns da in den Arm und drücken das aufeinander. Das kann man auch sehr theatralisch
theatralisch und sentimental machen, aber darauf soll es gar nicht so sehr ankommen, sondern ein Bund, so wie auch der Ehebund in dieser engsten Freundschaft zwischen Mann und Frau, wo es möglich ist, so auch ein Bund zwischen Mann und Frau kann sich durch solch einen Bund ausdrücken. Natürlich, wenn wir zum Standesamt gehen und sagen, jetzt wir wollen einen Freundschaftsbund schließen, werden die uns dumm angucken oder vielleicht tatsächlich missverständlich davon ausgehen, dass wir entweder Polygamie betreiben wollen oder dass wir Homosexuellen seien. Dieser Bund, der kann einfach so gegenübereinander ausgesprochen werden. Und zwar ein Bund, der dem anderen ausdrückt, wie sehr ich ihn schätze, der dem anderen aber auch eine gewisse Verpflichtung gibt. Ich will bei dir stehen, ich will mit dir gehen. So denkt zum Beispiel an die Ruth, die eben das tut, ihrer Schwiegermutter gegenüber. Eben da haben wir auch so einen Ausdruck eben dieser einer engen Freundschaft zwischeneinander. Das kommt dann ja damit, ich will dahin gehen, wo du hingehen willst, ich will das tun, was du willst, deine Götter sein, meine Götter und so weiter und so weiter. Und häufig wird das ja benutzt als Beispiel, wie Mann und Frau zueinander stehen. Aber wenn wir das genau lesen, handelt es sich da ja um eine Frau, die das zu einer anderen Frau sagt. Eben diese tiefe Freundschaftsbeziehung zwischen den beiden, die da zum Ausdruck kommt. Ein Bund, der geschlossen wird. Und der bringt natürlich auch Verpflichtungen mit sich. Eine Freundschaft, die an der Oberfläche hin plätschert, die nie eine Tiefe erreichen wird, wo ich mich wirklich dem anderen ganz mitteilen kann, die braucht auch solch einen Bund nicht. Aber da, wo ich wirklich eine intensive Beziehung zu einer anderen Person aufbauen will, da ist das hilfreich, dem anderen das auszudrücken, sodass er auch von mir hört. Er kann sich auf mich verlassen und ich kann mich auf ihn verlassen. Und das finden wir gleich an mehreren Stellen. Wenn ihr wollt, dann könnt ihr mit mir aufschlagen. Im 1. Samuel 18 ab Vers 1 lesen wir dann nämlich: Und da er hatte ausgeredet mit Saul, verband sich das Herz Jonathans mit dem Herzen Davids. Auch ein schöner Ausdruck für Freundschaft schließen, nicht? Das Herz Davids verband sich mit dem Herz Jonathans. Und Jonathan gewann ihn lieb wie sein eigenes Herz. Und Saul nahm ihn des Tages und ließ ihn nicht wieder zu seines Vaters Haus kommen. Und Jonathan und David machten einen Bund miteinander, denn er hatte ihn lieb wie sein eigenes Herz. Also hier schließen sie einen Bund. In Kapitel 20, Vers 17, das, was wir gerade schon gelesen haben, wird das nochmal wiederholt. Da lesen wir nämlich: Und Jonathan fuhr fort und schwur David, so lieb hatte er ihn. Und dieses Schwören bedeutet eben auch wiederum so viel wie ein Bund schließen, nur hier eben als Verb ausgedrückt. Wir haben das im selben Kapitel in Vers 42 noch einmal. Da steht da nämlich: Und Jonathan sprach zu David: Gehe hin mit Frieden. Denn wir beide, was wir beide geschworen haben im Namen des Herrn und gesagt, der Herr sei zwischen dir und mir, zwischen meinem Samen und deinem Samen, das bleibe ewiglich. Hier nochmal so richtig eine Bestätigung vor Gott. Wir wollen zusammenstehen, wir wollen uns füreinander einsetzen. Nochmal finden wir das in Kapitel 23, Verse 16 und folgende. Da machte sich Jonathan auf, der Sohn Sauls, und ging hin zu David in die Heide und stärkte seine Hand in Gott. Und er sprach zu ihm: Fürchte dich nicht, meines Vaters Sauls Hand wird dich nicht finden, und du wirst König werden über Israel und so weiter. Und Vers 18, und sie machten beide einen Bund miteinander vor dem Herrn. Und David blieb in der Heide, aber Jonathan zog wieder heim. Mehrere Stellen, immer wieder finden wir das betont, ein Bund schließen. Und das heißt nicht, dass wir das machen müssen, aber hier wird das als Zeichen der Stärke dieser Verbindung und der Grundlage dieser Vertrauensbasis uns als Beispiel gegeben. Und dann habe ich einen weiteren Punkt, den ich hier mit hineingenommen habe, der eigentlich auch ein Stück weit zu diesem Bund schließen dazugehört. Und das ist mein Ausnahmepunkt, den ich jetzt nicht richtig mitzähle, der nämlich nur etwas sagt, was eigentlich nicht vorhanden ist. Die Beziehung zwischen David und Jonathan beruht nicht auf einer geschäftlichen Abmachung. Nicht, dass ich sage, du bekommst von mir das und ich bekomme von dir das. Mit festen Erwartungen, dass ich genau hingehe und sage, erst wenn mir das das und das und das und das bringt, dann schließe ich Freundschaft. Denn das bedeutet ja auch, wenn das und das und das und das nicht mehr da ist, plötzlich löst sich die Freundschaft auf. Und eigentlich gehört das schon ein bisschen auch dazu, wo ich gesagt habe, Freundschaft auf Gegenseitigkeit. Wenn ich nur erwarte, das muss kommen und wenn das nicht mehr da ist, und dann schreibe ich den anderen ab, dann ist das keine Grundlage für dauerhafte Freundschaft, wie sie uns hier zwischen David und Jonathan beschrieben sind. Es sind keine speziellen Forderungen, die an die Freundschaft geknüpft sind, wo David sagt, aber nur wenn du mir hilfst, König zu werden, dann werde ich dein Freund. Oder wo Jonathan sagt, also nur wenn du mir hilfst, diese Schlacht zu bestehen, du bist ja so ein starker Krieger, dann wirst du mein Freund. So etwas lesen wir da nirgends. Später, sie setzen sich füreinander ein, aber das ist eine Auswirkung der Freundschaft, keine Bedingung, auf der Freundschaft aufgebaut wird. Und jetzt komme ich zu meinem regulären Punkt 3. Punkt 1 hatten wir, auf Gegenseitigkeit beruhen. Punkt 2, ein Bund schließen, damit Verpflichtung eingehen. Punkt 3 heißt, über den anderen Bescheid zu wissen. Das heißt, erst einmal, ich muss an dem anderen interessiert sein. Wenn ich Freundschaft schließen will und bloß, damit ich mir alles von der Seele reden kann, dass ich einen habe, der zuhört, dann würde ich sagen, geht eben besser zum Psychologen oder stellt euch ein Tonbandgerät dahin oder heute geht das ja noch interaktiver mit irgendeinem Bildschirm, eurem Computer, dann könnt ihr mit dem reden, der hört auch zu, der zeichnet das vielleicht sogar auf alles, der behält das alles in seinem elektronischen Gedächtnis, was eben ein Mensch nicht unbedingt tut. Nein, hier bedeutet es in erster Linie, bin ich an dem anderen interessiert, will den kennenlernen, das bedeutet auch einmal nachzufragen. Wie geht es dir? Während der Woche einmal anzurufen, in Freundschaft, die sich nur darauf beschränkt, sich einmal im Monat zu sehen, sich einmal im Jahr einen Geburtstagsgruß zu schicken und zu Weihnachten Karten auszutauschen, das ist keine Freundschaft, wie sie hier beschrieben ist, sondern eine, die sich intensiv mit dem anderen auseinandersetzt und dann auch über den anderen Bescheid weiß. Geht es ihm gut? Womit beschäftigt er sich? Mit welchen Fragen hat er gerade zu kämpfen? In welchen Spannungen steht er darin? Das heißt natürlich auch umgekehrt, nicht nur sich für den anderen interessieren, sondern auch ein Stück weit von sich selbst preiszugeben. Und das tun die beiden hier. Das tut zum Beispiel der David. Da sagt er, ich bin des Todes. Da könnte man ja sagen, dieser kräftige Held, von dem geschrien wird, da rufen sie ihm zu, Saul hat 1000 Mann geschlagen, David aber 10.000. Und hier, seinem Freund gegenüber, er hat gar keine Probleme damit, ihm zu bekennen, ich habe Todesangst, ich habe Angst, jetzt komme ich bald um. Das heißt nämlich auch, nicht nur nachzufragen und sich für den anderen interessieren, sondern auch offen zu sein, frei zu reden, was uns bewegt. Und das ist eine äußerst schwierige Sache. Ich weiß nicht, ob ihr einen Menschen habt, mit dem ihr euch aussprechen könnt. Und zwar aussprechen, nicht nur sagen, mir geht es gut oder intellektuelle Auseinandersetzungen, sondern wirklich, wie ihr euch fühlt, auch Zweifel auszudrücken, wenn ihr sie irgendwo im Glauben Zweifel habt oder in eurem täglichen Leben Schwierigkeiten habt. Und häufig ist das gut, gerade da einen Freund, eine Freundin zu haben, auch außerhalb der Ehe. Nicht jemanden, wie es das auch manchmal gibt, eine Freundin oder ein Freund, der versucht, in die Ehe hinein zu regieren. Also er sagt, also das ist ja wirklich ein Schwein, dein Mann, und du musst jetzt einmal richtig auf die Barrikade gehen, du musst den fertig machen. Solch eine Freundin, das ist meistens keine echte Freundin. Denn eine Freundin von der Frau oder ein Freund von dem Mann, der nicht die Beziehung respektiert und damit auch den Partner respektiert, der meint es letztendlich nicht gut mit dieser Person. Denn das, was Gott will, ist nicht, dass wir gegeneinander aufgehetzt sind, sondern dass wir Verständnis füreinander haben, als Ehepaar zueinander kommen. Aber es gibt manche Fragen, die kann man mit dem Ehemann, mit der Ehefrau nicht so gut bereden wie mit einer wirklich tiefen, engen Freundin für eine Frau oder Freund mit einem Mann. Das sind so manche Fragen, wo ihr vielleicht gemerkt habt schon in der Ehe, so irgendwie habt ihr den Eindruck, die Frau versteht mich ja gar nicht. Ich weiß nicht, ob ihr das mal mitbekommen habt, denn Frauen denken manchmal anders. Nicht? Also Männer denken auch manchmal anders als Frauen. Also das merkt man, also ich meine, ich habe das manchmal gemerkt schon in unserer Ehe und ich habe das von anderen Ehepaaren auch gehört, dass das manchmal irgendwie kann das Missverständnisse geben, dass ein Mann das ganz anders meint, als die Frau es versteht oder die Frau es anders meint, als der Mann es versteht. Und das kann manchmal Schwierigkeiten bringen und dann ist es gut, wenn man auch mit jemand anders darüber reden kann, beten kann, neu Kraft sammeln kann für die Beziehung und daran baut in der Ehe. Und das heißt eben hier auch ein bisschen von sich preisgeben. Und das ist eine Überwindung. Ich weiß nicht, wenn ihr es mir anders ausdrückt und sagt, da ist Sünde in meinem Leben zum Beispiel, da habe ich schlechte Gedanken meiner Frau gegenüber, lass uns darüber beten. Nicht lange diskutieren, sondern komm, bete mit mir, dass ich das loswerde, dass ich da neu anfangen kann. Das kann unheimlich Kraft auslösen in so einer Beziehung, dass ihr nicht nur alleine dasteht, als Einzelkämpfer in allen Beziehungen, in denen ihr seid, sondern dass ihr jemanden habt, der euch unterstützt. Und das haben wir hier bei David und Jonathan David, der den Jonathan unterstützt, und Jonathan, der den David unterstützt, auch da, wo sie ganz persönliche, tiefe Schwierigkeiten haben, eben die sie nach außen tragen. Wir lesen das auch an einzelnen Stellen, dass sie nicht Geheimnisse voreinander gehabt haben, sondern ganz erstaunlicherweise übereinander Bescheid gewusst haben an Punkten, wo wir das so gar nicht denken würden. Also einmal, das ist eine Stelle, die ich später noch vorlesen werde, aber ich lese hier einmal aus 1. Samuel 20, Vers 39 um mich vor. Da lesen wir nämlich: Und der Knabe wusste nichts darum, allein Jonathan und David wussten um diese Sache. Sozusagen ein gemeinsames Geheimnis. Vor anderen, keiner weiß davon, nur die beiden haben miteinander zu tun. 23, Vers 14, da geht es noch einmal weiter. Und David blieb in der Wüste verborgen und er blieb auf dem Berg in der Wüste Sieb. Saul aber suchte ihn sein Leben lang, aber Gott gab ihm nicht in seine Hände. Und David sah, dass Saul ausgezogen war, sein Leben zu suchen, aber David war in der Wüste Sieb, in der Heide. Da machte sich Jonathan auf, der Sohn Sauls, und ging hin zu David in die Heide und stärkte seine Hand und in Gott. Also hier merken wir, er stärkt ihn. Aber das Bedeutende, was mir hier aufgefallen ist, das steht eigentlich zwischen den Zeilen. Wenn ihr mal genau hinseht, was steht da? Da steht Saul. Mit seiner ganzen Armee ausgezogen. Überall sucht er den David. Und er findet ihn nicht. Er zieht herum in jede Ecke. Er findet ihn nicht. Und dann lesen wir ganz lapidar, eben ein Vers später. Und dann, als der Saul losgezogen war, überall gesucht hatte, dann zog Jonathan raus. Und er ging hin und er stärkte David. So, als ob das gar kein Problem ist, den David zu finden. Was merken wir dabei? Hier sich mitzuteilen, an dem anderen interessiert zu sein, zu sehen, wie es dem anderen geht, und hier heißt es auch, zu wissen, wo der andere zu finden ist. Saul in seiner Verblendung konnte ihn nicht finden, obwohl er viel mehr Leute gehabt hat. Jonathan wusste genau Bescheid, wo David zu finden war. Und wir lesen nicht vorher, dass er vorher ihm das gesagt hatte. Wie er das wusste, haben wir keinen Hinweis darauf. Da war kein Spion, der hin und her geschickt wurde, sondern er wusste es wie, keine Ahnung. Aber hier merken wir einen dieser Ausdrücke. Jonathan war immer darum besorgt, wie geht es jetzt meinem Freund? Hat er auch nicht gesagt, na ja, also der wird schon für sich selbst sorgen, jetzt habe ich ihm ja zur Flucht verholfen, ein paar Kapitel vorher, sondern er sorgt sich auch hier um ihn. Nun komme ich zu Punkt 4. Punkt 4, eigentlich eine Selbstverständlichkeit, die nur das, was wir bisher gehört haben, noch mehr vertieft. Und zwar Punkt 4 habe ich genannt, miteinander reden. Miteinander reden ist etwas Wichtiges in der Arbeitsstelle, damit wir uns verstehen. Miteinander reden ist wichtig, da wo wir als Ehepartner zusammen sind, um zu wissen, was der andere denkt. Nicht nur darüber zu spekulieren, das geschieht ja in der Ehe manchmal auch. Dann meine ich schon zu wissen, was der andere denkt oder sagen will. Da gibt bloß noch ein Stichwort und dann weiß ich ganz genau, was jetzt kommt und was er sagen will. Höre gar nicht mehr zu und das kann dazu führen, dass ich aneinander vorbeihöre. Und miteinander reden bedeutet auf der einen Seite wiederum zuhören. Ich habe vorher gesagt, sich füreinander interessieren, beziehungsweise über den anderen Bescheid zu wissen, interessiert zu sein. Das ist das generell, das ist die Motivation dahinter. Und hier kommt es zur Praxis. Das bedeutet, nicht immer zu reden, wenn ich mit jemandem, mit meinem Freund, mit meiner Freundin zusammen bin, jetzt gleichgeschlechtlich gedacht. Sondern das heißt, auch einmal ruhig sein zu können, einmal genau hinzuhören, was sagt der andere, möglicherweise auch zwischen den Zeilen. Wo geht es ihm besonders gut, wo freut er sich, wo leidet sie gerade in dem Augenblick. Das heißt aber auch hier eben an der geeigneten Stelle selbst zu reden, nicht zu schweigen, mucksch oder traurig in der Ecke zu sitzen, sondern dem anderen mitzuteilen und hier zu erleben, wie es das Sprichwort sagt, geteiltes Leid ist halbes Leid und geteilte Freude ist doppelte Freude. Oder wir könnten das auch biblisch sagen, eben zu weinen mit den Weinenden und sich zu freuen mit den Freuenden. Das ist eine Grundlage, die ganz besonders in dieser Beziehung der Ehe gilt. Und dann kommen wir zu dem Punkt 5. Ich mache die letzten hier etwas kürzer, unserer Zeit wegen. Da habe ich mir notiert, einander zu beschenken. Wir lesen das in 1. Samuel 20, Vers 41, als sie ihren Bund schließen. 1. Samuel 20, Vers 41, da lesen wir nämlich: Da der Knabe hinkam, stand David auf von dem Ort gegen Mittag und fiel auf sein Angesicht zur Erde, beugte sich dreimal nieder und küsste ihn. Nein, das ist nicht der Vers, den ich lesen will. Aber irgendwo habe ich mir hier einen falschen aufgeschrieben. Und zwar ist das nämlich die Geschichte, wo sie ihren
Bund schließen. Das ist Vers 18, ganz genau. Da steht es nämlich, Kapitel 18, Vers 4. Und Jonathan zog aus seinen Rock, den er anhatte, und gab ihn David, dazu seinen Mantel, sein Schwert, seinen Bogen und seinen Gürtel. Also Jonathan schenkt hier dem David etwas, was ihm sehr wichtig und wertvoll ist. Nur ein Beispiel davon. Wir finden auch noch andere Verse. Ich habe mir hier aufgeschrieben, 2. Samuel 1, Vers 17, wo es darum geht, dass David noch nach dem Tode Jonathans ihn ehren will, ihm Gutes tun will. Denn einander beschenken ist natürlich möglich, nicht nur in materiellen Gütern, wie wir es hier im 1. Samuel 18 lesen, sondern beschenken kann auch heißen, zu beschenken mit Aufmerksamkeit, mit Zeit, die ich für den anderen investiere. Das heißt aber auch, und das, deshalb möchte ich das hier betonen, auch materielle Dinge. Wenn ihr Freundschaft pflegt, so viel liegt darin, nicht nur ein Wort auszudrücken, sondern dieses Wort mit irgendeinem Gegenstand zu unterstützen, dem anderen zu geben. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Den Schüler, die freuen sich immer wahnsinnig, wenn bei ihnen im Postfach irgendwie etwas drin liegt. Mal eine kleine Praline, mal ein kleines Stückchen Schokolade und dann steht da ein kleiner Gruß drauf, ich hab dich gern oder so etwas von irgendeiner Zimmerkollegin oder einem Zimmerkollegen, irgendjemand, mit dem sie zusammen sind. Und das kann eine Ermutigung sein für den ganzen Tag. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Oder etwas so Materielles. Dann bekommt ihr zum Beispiel einen Brief, den jemand geschrieben hat. Das ist ja auch was Materielles. Könnt ihr anfassen, nicht? Das kann man ja schön gestalten. Dann etwas draufmalen, ein Foto draufkleben oder sonst irgendwas damit machen. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Also, wenn ich von Freunden Briefe bekommen habe, die hebe ich häufig auch auf, lese die mehrfach durch. Oder bei Dingen, die ich geschenkt bekommen habe, besonders wenn ich weiß, das ist nicht etwas, da ist jemand halt nochmal in den Aldi gegangen, weil er nichts gefunden hat, hat er irgendwas da gekauft, was gerade im Sonderangebot gibt, sondern wo ich weiß, der andere hat sich wirklich Gedanken darüber gemacht. Was habe ich gern? Was schätze ich? Und dann kann das irgendeine Kleinigkeit sein, aber ich freue mich ungemein darüber. Und das kann Freundschaft pflegen, Freundschaft vertiefen, ein Zeichen, ein äußeres Zeichen dieser inneren Freundschaft. Bei David und Jonathan hier vorhanden und sicherlich auch eine Herausforderung, die die Beziehung zwischen mir und meinem Freund, zwischen meiner Frau oder ihrer Freundin durchaus fördern kann. Das kostet natürlich Mühe, das kostet Zeit, sich auch Gedanken zu machen, was könnte den anderen denn erfreuen, was hat der denn gerne? Aber das zeigt ja auch, bin ich wirklich auf den anderen ausgerichtet oder ist es in erster Linie eine Freundschaft, von der ich zu profitieren hoffe? Dann komme ich zu den letzten beiden Punkten, die mir hier wichtig geworden sind, wo ihr sicherlich hier auch noch weitere herausarbeiten könntet. Und zwar der Punkt 6 ist bei mir Treue. Und zwar Treue, auch wenn es mit Nachteilen behaftet ist. Treue, auch wenn sich die Ausgangslage verändert hat. Treue, auch wenn Probleme auftauchen. Treue sollte Selbstverständlichkeit sein in einer ehelichen Beziehung, aber auch in solch einer Freundschaft. Schnell kann es sein, und so gehen ja heute auch Ehepaare auseinander, die sagen, naja, als ich dich kennengelernt habe, da warst du noch ein anderer, da warst du noch eine andere. Du hast dich verändert, ich habe mich verändert, wir haben uns auseinandergelebt, wir sind nicht mehr dieselben, wir haben nichts mehr miteinander zu tun. Diese Eheauffassung kennt die Bibel nicht. Und diese Freundschaftsauffassung kennt die Bibel auch nicht. Natürlich, mit einer Freundschaft geloben wir uns normalerweise nicht lebenslange Treue in dieser Form, wie die Ehe das tut. Aber wenn diese Freundschaft nicht darauf aufgebaut ist, selbst bei veränderten Bedingungen standzuhalten, dann ist es eben eine, die uns in schwierigen Lagen auch nicht weiterhilft. Wir lesen das an einigen Beispielen. Ich möchte euch die mit euch lesen. 1. Samuel 19, Vers 4 lesen wir das beispielsweise. 1. Samuel 19, Vers 4. Und Jonathan redet das Beste von David mit seinem Vater Saul und sprach zu ihm, es versündigt sich der König nicht an einem seiner Knechte, denn er hat keine Sünde wider dich getan und er ist dir sehr nützlich. Und in welcher Situation sagt er das? Er sagt das in der Situation, wo sein Vater sauer auf David ist und ihn eigentlich umbringen will. Er steht hier selbst in veränderten Bedingungen zu David. Erstmal, als sie die Freundschaft schließen, da ist David ein hoch angesehener Kämpfer an dem Hof vom König Saul. Da könnte man sagen, warum nicht? Und hier, Schwierigkeiten treten auf, sein Vater will ihn umbringen und Jonathan steht zu David in dieser Situation. In Kapitel 20, Vers 3 lesen wir das wieder. Da schwur David weiter und sprach, dein Vater weiß wohl, dass ich Gnade vor deinen Augen gefunden habe. Darum wird er denken, Jonathan soll solches nicht wissen. Es möchte ihn bekümmern, wahrlich, so wahr der Herr liebt, so wahr deine Seele liebt. Es ist nur ein Schritt zwischen mir und dem Tod. Hier drückt David das aus. Und zwar er drückt aus, wie sehr er das schätzt. Er weiß, die Ausgangsbedingungen sind verändert. Er weiß, Jonathan setzt sich für ihn ein. Und dann sagt David, ich weiß darum. Ich schätze das, wie du zu mir stehst. Denn ich weiß, dein Vater, der wird dir das gar nicht sagen, weil er weiß, dass du zu mir stehst. Im selben Kapitel, in Vers 30, lesen wir das dann noch einmal. Da lesen wir dann nämlich, da ergrimmte der Zorn Sauls wieder Jonathan und er sprach zu ihm, du ungehorsamer Bösewicht, ich weiß wohl, dass du den Sohn Isais auserkoren hast, dir und deiner Mutter, die dich geboren hat zur Schande. Denn solange der Sohn Isais liebt auf Erden, wirst du dazu auch dein Königreich nicht bestehen, so sende nun hin und lass ihn herholen zu mir, denn er muss sterben. Hier sehen wir ganz deutlich, Ausgangssituation total verändert. Freundschaft kostet plötzlich etwas, bringt nicht nur etwas, sondern bringt in unheimliche Schwierigkeiten. Schwierigkeiten mit dem Vater, Schwierigkeiten für sein Königreich, denn wir sehen hier, ja, das läuft nicht mehr so ganz glatt in der Zukunft, wenn das mit der Freundschaft möglicherweise weitergeht. Wir lesen das Ganze auch noch mit Treue über den Tod hinaus in 2. Samuel 9, Vers 1, da wo Mephibosheth vor den David gebracht wird, eben ein Nachkomme von Jonathan, und er ihm Gnade angedeihen ist, er ihn aufnimmt an dem Königshof, ihm Unterhalt zahlt sozusagen, als Folge von dieser innigen und tiefen Freundschaft, die es zwischen David und Jonathan gegeben hat. Also auch selbst da Treue, wo der andere nichts mehr davon hat. Aber um dieser Freundschaft willen nimmt er den Mephibosheth auf. Also auch da Treue, die dazu führt, das Leben dem anderen anzuvertrauen, das Gut dem anderen anzuvertrauen, die eigene Ehre dem anderen anzuvertrauen, weil ich weiß, er geht gut und vertrauensvoll damit um. Das ist eigentlich das, was wir uns nur wünschen können von einem Freund, von einer Freundin. Und das tun sie hier. Das Leben, der David sagt hier ja auch, wenn du willst, wenn du meinst, ich bin in Sünde, dann komm her und bring mich um. Und er hätte es ja tun können. Er hätte einfach sagen können, alles in Ordnung, komm an den Königshof zurück. David wäre gekommen, Saul hätte ihn festgenommen, er wäre tot gewesen. Hier heißt es sogar, die Freundschaft so innig, so vertrauensvoll, dass ich weiß, ich kann selbst mein Leben in die Hand des anderen hineinlegen. Wenn ich diese anderen Bedingungen habe, wenn ich weiß, dass ich auch selbst Treue geben will dem anderen gegenüber. Auch das Gut dem anderen anzuvertrauen. Jonathan hat kein Problem, David so sehr zu vertrauen, dass er sagt, selbst wenn du König wirst, ich weiß, du meinst es gut mit mir und ich habe keine Bedenken für mich und mein Leben. Denn normalerweise war es meistens so, wenn ein König einen anderen abgelöst hat, dann wurden erstmal alle Thronfolger umgebracht, damit ja niemand mehr den Anspruch auf den Thron erheben könnte. Kein Problem hier von Jonathan. Er vertraut David vollkommen. Und dann haben wir den siebten und letzten Punkt hierbei, dass der Glaube über den eigenen Interessen steht. Freundschaft, wenn sie nur ein Selbstzweck ist, wenn sie nur Zeit verbringen miteinander ist und keine Grenzen kennt, dann fehlt dabei die Grundlage und dann fehlt dabei auch das, womit wir Freundschaft messen können. Freundschaft, die wirklich halten soll, braucht eine Grundlage, braucht einen Rahmen und den haben die beiden hier auch. Wir lesen das in 1. Samuel 20, Vers 30 und folgende. Denn da haben wir diese Verse, die ich gerade schon vorgelesen habe. Da sehen wir, Jonathan wusste, dass David das Königreich zugesprochen worden ist. Und was tut er hier? Er denkt nicht an seine eigenen Interessen, sondern die Beziehung zu Gott und in dieser Freundschaft der beiden steht über seinen eigenen egoistischen Interessen. Wir könnten das ähnlich vorstellen. Meinetwegen, du erbst von deinem Vater oder deiner Mutter ein Millionenerbe, ein paar Millionen, denn das ist ja ein Königreich, was da geerbt wird. Und du sagst, wenn ich weiß, dass das Geld eigentlich von Gott einem anderen zugedacht ist, dann soll er es auch bekommen. Und das ist sogar dein engster Freund dabei. Und das ist schwierig, so zurückzustecken. Eigene Interessen, das, was ich eigentlich gerne haben würde, einem anderen anzuvertrauen und zu geben, nur weil ich weiß, dass Gott es so möchte. Das ist ein schwieriger Schritt und der zeigt hier, wie sehr eben Gott diese Beziehung prägt. Wir lesen das Ganze auch im 23. Kapitel noch einmal, nämlich ab Vers 16. Da machte sich Jonathan auf, der Sohn Sauls, und ging hin zu David in die Heide und stärkte seine Hand. in Gott und sprach zu ihm, fürchte dich nicht, meines Vaters Sauls Hand wird dich nicht finden und du wirst König werden über Israel, so will ich der Nächste um dich sein, auch weiß solches mein Vater wohl. Und dann kommt das wieder am Bund schließen. Hier lesen wir ganz deutlich, Jonathan war sich dessen bewusst. Er hatte keine falschen Hoffnungen, sodass er sich gedacht hat, das geht schon alles vorbei und irgendwie werde ich das ja schon schaffen und das wird ja schon gehen, sondern ganz bewusst ist er hier bereit, den Willen Gottes über seine eigenen Interessen und über eben diese Freundschaftsbeziehung auf egoistischer Basis zu stellen. Wir sehen also, echte tiefe Freundschaft braucht einen Maßstab, braucht einen absoluten Punkt, von dem aus eigene Interessen des Freundes und meine relativiert und in Grenzen gesetzt werden können. Und damit möchte ich aufhören hierbei, die Punkte noch einmal wiederholen und euch dazu auffordern zu sehen, habt ihr solch einen Freund, habt ihr solch eine Freundin? Wenn ihr einen Freund, eine Freundin habt, dann pflegt diese Beziehung. Versucht von David und Jonathan zu lernen, wie ihr etwas da hinein investieren könnt, um diese Freundschaft zu stärken und auszubauen. Wenn ihr das nicht habt, dann schaut euch um, sucht danach, denn so wie für David und für Jonathan diese Freundschaft ein ganz wichtiger Punkt in ihrem Leben und eine Stärkung in ihrem Leben gewesen ist, so kann es das auch in unserem Leben sein. Und das ist eine Beziehung, die kann man nicht zu jedem haben. Solch eine Freundschaft ist exklusiv in einer gewissen Weise, so wie hier auch. Die kann man nur mit einem Menschen haben oder mit zwei Menschen haben, weil es eben innig, tief ist, weil man sich total öffnen kann dem anderen gegenüber. Aber es ist eben auch eine Befreiung, wenn jemand anders so für einen einsteht. Also ich war beispielsweise ganz beeindruckt dadurch, durch einen Freund, wenn ich ihn einmal so nenne, auch wenn in den letzten Jahren durch die Entfernung, in der wir jetzt wohnen, die Freundschaft etwas schwächer geworden ist. Das war so, vor 2 Jahren bin ich im Sommer, einige wissen das, ein paar Tage bevor die Freizeit begann, mit Krebs ins Krankenhaus gekommen, wurde dort mehrfach operiert und habe Chemotherapie gehabt. Eine Sache, die für mich sehr stärkend gewesen war, waren viele Freunde, wenn ich das mal so Freunde nenne, die zu Besuch gekommen waren. Das, was mich aber besonders beeindruckt hat, war noch am selben Tag, als ich im Krankenhaus gewesen bin. Ich wusste gar nicht, dass mein Freund in Zürich das wusste, hatte mir ein Fax geschrieben, was ich dort bekommen habe im Krankenhaus. Einfach nur mit Michael Kotsch im Krankenhaus, so, er wusste ja gar nicht, auf welchem Zimmer ich bin und so. Und das hat mich gefreut, innerlich gestärkt. Und dann, das war wenige Tage später, so nach der ersten Operation, dann hat er einfach am Wochenende gesagt, alle Termine abgesagt, ist in den Zug gestiegen, von Zürich hergefahren, nur für das Wochenende und dann wieder zurückgefahren. Und das war für mich imponierend, das war für mich beeindruckend zu sehen, wie jemand so zu mir steht. Geld ist kein Problem, Zeit ist dabei kein Problem und das ist nicht jemand, der das Geld im Überfluss hat, als Ausdruck dafür, was tiefe, echte Freundschaft in solchen schwierigen Situationen bedeuten kann. Und das war für mich eine Stärkung, das war mir eine Hilfe. Wir haben dann auch zusammen gebetet, in der Bibel gelesen und konnten auch einfach darüber sprechen, wie schlecht es mir dort geht im Krankenhaus. Und es ging mir schlecht. Das könnt ihr euch vorstellen, mit dem Gedanken daran, vielleicht bin ich in ein paar Monaten tot. Wie sieht das nun aus mit der Zukunft? Wie sieht das aus mit meiner Familie? Wie sieht das aus mit meiner Aufgabe, die ich hier an der Bibelschule gemeint habe, zu haben, an die mich Gott gestellt hat? Und da einen Freund zu haben, der an der Seite steht, der das mitträgt, war für mich eine unheimliche Hilfe. 7 Punkte, die ich dafür genannt habe, plus den einen Zusatzpunkt. 7 Punkte. Freundschaft muss auf Gegenseitigkeit beruhen. Nicht sich dem anderen versuchen anzuhängen oder eben immer bloß zu geben. Freundschaft muss auf Gegenseitigkeit beruhen. Sonst ist es möglicherweise Fürsorge, Mitleid, Aufdringlichkeit oder Ähnliches. Für eine Freundschaft kann ein Bund, wenn ich ganz bewusst eben mit dem anderen einen Bund eingehe, kann eine große Hilfe sein, dass ich dem anderen ausdrücke gegenüber, ich will zu dir stehen, ich will mit dir eine Freundschaft haben, das kann so ein Bund sein. Punkt 3 ist, über den anderen Bescheid wissen wollen, sich für den anderen interessieren und auch selbst bereit sein, sich dem anderen gegenüber zu öffnen. Punkt 4 ist dabei, auch jetzt praktisch dem anderen zuzuhören und selber auch bereit sein, von dem zu reden und sich mitzuteilen, was mir auf dem Herzen liegt. Einflechtung hier, bevor Punkt 5 kommt. Ich habe gesagt, Freundschaft beruht nicht auf Vorbedingungen, dass ich sage, wenn du mir das gibst, gebe ich dir das und dann schließen wir Freundschaft. Gut, Punkt 5. Punkt 5 heißt einander beschenken. Mit Zeit, mit Aufmerksamkeit, mit Konzentration, aber auch mit materiellen Geschenken, die ein Ausdruck meiner Zuneigung sein können. 6.
Freundschaft bedeutet auch Treue. Treue haben zu wollen, machen zu wollen, Freundschaft nicht zu verraten, dass jemandem anderen alles anvertrauen zu können, auch dann, wenn sich die grundsätzliche Lage verändert und wenn Probleme auftauchen. Und Punkt 7, die Grundlage von dauerhafter Freundschaft muss der Glaube an Gott sein und die gegenseitige Bereitschaft, sich auch von Gott korrigieren zu lassen, selbst wenn es zu meinem Nachteil in der Freundschaft kommt. Ich werde jetzt zum Abschluss mit uns beten und euch dann in den Abend entlassen. Herr Jesus, wir danken dir für solche ganz praktischen Beispiele, die wir in der Bibel lesen können, wie das Beispiel zwischen David und Jonathan im Alten Testament. Wir danken dir für diese tiefe, innige Beziehung, die diese beiden Männer miteinander verbunden hat. Und wir möchten dich bitten, dass du uns solche Leute an die Seite stellst, die uns eine Kraftquelle sein können, mit der wir austauschen können, denen wir auch Sünde sagen können, um sie vor dich zu bringen und sie auszuräumen, die uns eine Hilfe sind. Lass du uns solche Freunde und Freundinnen sein für andere Geschwister, die wir kennen oder noch kennenlernen werden. Führe du uns solche Menschen zu, dass wir sie kennenlernen, dass wir uns dort einbringen können, und segne du diese Beziehungen. Helf du uns, gib du uns Kraft, dann solch eine Freundschaft zu haben, diese Bedingungen dort mit einzubringen, wie David und Jonathan das gehabt hat. Vielen Dank für den Abend, der vor uns liegt. Vielen Dank für die Nacht. Wir möchten dich bitten, dass du uns da Frische gibst und Erfrischung für alle Herausforderungen des morgigen Tags. Sei du bei uns an diesem Abend. Segne du uns die letzten Stunden, Minuten, die wir noch vor uns haben, die Gespräche und all das, was wir geplant haben zu tun. Amen. Nun, ich hoffe, dass ihr trotz des bewegten Nachmittags einige Gedanken mitnehmen konntet und die jetzt mit innerlich bewegen könnt und dass sie euch anregen für eure Beziehungen. Und so können wir hier in diesem Aspekt etwas von David lernen. Ich wünsche euch einen schönen Abend und eine gute Nacht. Bis morgen früh, 8 Uhr Frühstück, 8:45 Morgenstunde, und dann werdet ihr erfahren, wie es morgen weitergeht.